Homosexualität im Fußball. Das muss im Jahr 2024 kein Tabuthema mehr sein. Doch warum gibt es mittlerweile in der Musik, bei Schauspielern, in der Politik und so vielen anderen Lebensbereichen offen lebende Menschen, nur im Männerfußball irgendwie nicht? Gibt es einfach kaum schwule Spieler auf hohem Niveau? Wo genau liegt die Herausforderung und was macht die Thematik so komplex? Die Dokumentation Das letzte Tabu rollt genau diese Fragen auf und beleuchtet verschiedene Geschichten geouteter Spieler und Profis. Auch Thomas Hitzelsberger ist einer von ihnen. Ich habe mit ihm für Bravo Sport sprechen können über die Doku, Tipps für junge Spieler und ganz persönliche Erfahrungen. Ihr hört eine neue Ausgabe vom Bravo Sport Update. Mein Name ist Tobias Enke. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr es gerade schon gehört habt, sprechen über ein sehr sensibles, sehr komplexes Tabuthema. Das muss man, glaube ich, durchaus schon noch so sagen, was schade ist eigentlich. Es geht um die Doku Das letzte Tabu und wir sprechen mit Thomas Hitzelsberger über die Thematik und wollen ja über einfach verschiedene Aspekte sprechen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, servus.
Die Doku, über die wir sprechen, Das letzte Tabu, erscheint am 13. Februar bei Prime Video. Es geht um die große Herausforderung, vor der der Fußball steht. Es geht um Toleranz, um Offenheit im Umgang mit Homosexualität. Und bis heute gibt es ja eine sehr überschaubare Anzahl nur geouteter Spieler, gerade auf Profi-Ebene. Und die Doku beleuchtet das auf eine, wie ich finde, sehr emotionale Art und Weise, beleuchtet die unterschiedlichen Geschichten geouteter Fußballer und geht die Thematik so an. Ganz grundsätzlich zufrieden mit dem Endergebnis. Das ist ja jetzt kein Thema, was man mal eben im Vorbeigehen so angehen kann.
Ja, ich bin sehr zufrieden. Aber auch besonders, weil ich finde, dass einige derer, die in der Doku vorkommen, wirklich super Beiträge liefern. Jetzt rede ich schon seit vielen Jahren über dieses Thema und versuche ja auch ständig, mich da weiterzuentwickeln. Aber ich nehme viele in der Doku wahr, die wirklich tolle Sachen sagen und die mir auch nochmal weitergeholfen haben, in der ganzen Thematik für Toleranz zu werben und sich gegen Diskriminierung einzusetzen. Ja.
Um es auch für unsere Zielgruppe einfach noch ein bisschen verständlicher zu machen, welches Grundproblem haben wir, wenn es um Homosexualität und Fußball geht? Einige fragen sich, gibt es denn jetzt einfach fast keine schwulen Spieler auf hohem Niveau? Und wenn doch, scheitert das dann nur am Mut oder warum erfahren wir nichts davon?
Naja, genau, es trauen sich Spieler einfach nicht, offen darüber zu sprechen, so wie andere Spieler über ihr Privatleben sprechen, dass sie eine Freundin haben oder eine Frau und eine Familie. Da trauen sich homosexuelle Spieler nicht drüber zu sprechen. Und dann fragt man sich schon, warum ist es einfach so? Wovor haben sie Angst? Und das ist halt das Absurde, warum es tabuisiert wird. Weil niemand sichtbar ist. Und da könnte man zu der Überzeugung kommen, naja, wenn man keinen kennt, wenn man keinen sieht, dann existiert es auch nicht. Und das ist das Problem an der Sache. Nur wenn man es nicht sieht, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Daher herrscht eine Angst oder Sorgen vor bei den betroffenen Spielern, die es dazu bringt, dass sie sich halt nicht trauen, öffentlich zu sprechen. Und ich habe das nach meiner Karriere gesagt, bei mir persönlich. Und ich kann es sehr gut nachempfinden, dass man halt Sorgen hat.
Wir haben in der Doku auch immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass es den Profis auch teils das Risiko einfach nicht wert ist, sich zur aktiven Karriere zu outen. Sie spielen das Versteckspiel dann ja weiter. Teilweise wird den Spielern dann auch dazu geraten, lieber sich noch bedeckt zu halten. Wovor genau haben diese Spieler Angst? Was macht das Outing zum Beispiel dann im Vergleich zu einem Schauspieler oder zu einem Musiker so schwierig im Fußball?
Das ist bei jedem anders, würde ich behaupten, und daher kann ich nicht für die Spieler sprechen. In meinem Fall war es schon so, dass es das Leben ja wirklich verändern kann. Wie blicken meine Freunde, Familie dann auf mich? Was verändert sich? Weil wir wissen, dass es in der Gesellschaft bei uns ja nach wie vor Ausgrenzung gibt. Leute werden diskriminiert, wenn sie in der Minderheit sind. Und homosexuelle Menschen sind nun mal Teil einer Minderheit. Und wenn man sich's aussuchen kann, ob man sichtbar wird oder nicht, dann sagt man oftmals vielleicht, nee, ich muss ja darüber nicht sprechen, dann weiß es halt keiner. Dass es aber auch negative Folgen haben kann, das sehen manche halt nicht so in der Form mehr und entscheiden sich oftmals dafür, nicht darüber zu sprechen und so zu tun, als würden sie Teil der Mehrheit sein.
Wie schätzt du die Fankultur im Umgang mit Homosexualität ein? Jakub Jankto ist jetzt ein Beispiel, davon haben dann doch, glaube ich, sehr viele mitbekommen. In Tschechien, prominenter Fall, geouteter Nationalspieler, erste Aktive. Da gab es die Befürchtung, dass er von den Fans jetzt aufs Übelste fertig gemacht wird. Dort haben wir erfreulicherweise festgestellt, im Großen und Ganzen haben sich diese Befürchtungen nicht so bewahrheitet. Ein paar schwarze Schafe gibt es immer, aber unterm Strich ein positives Zeichen?
Das ist definitiv ein positives Zeichen und ich habe auch immer wieder versucht in der Vergangenheit das so zu sagen. Meine Wahrnehmung ist die Fans sind in der Mehrheit schon viel, viel weiter. Ich meine, da gibt es wenig zu befürchten und bei Jakub ist es genau das. Die meisten wollen, dass er gut Fußball spielt. Und dann über sein Privatleben kann er reden in Zukunft, wie er will, genauso wie die anderen auch. Er kann aber auch nicht darüber reden. Und man unterschätzt oftmals die Fans und das wollte ich dazu beitragen. Wir können nicht einfach pauschal sagen, ach, die Fans, davor muss man Angst haben oder die Medien oder Sponsoren, wem auch immer. Nein, meine Wahrnehmung ist eine andere und deswegen fand ich sehr, sehr gut oder finde es gut in dem Film, dass man merkt, er kann sagen, dass er schwul ist und jetzt sich ausschließlich wieder um Fußball kümmern und es wird nicht weiter thematisiert, weil er es auch nicht will. Ja. Und er spielt jetzt in Italien in der Serie A und ich habe keine schlechten Nachrichten seither gehört und das ist sehr, sehr erfreulich.
Kannst du uns noch bei dir zum Verständnis persönliche Einblicke vielleicht geben, wo du am meisten gemerkt hast, dass dir dieses Versteckspielen an- und Abführung zusätzt. In der Doku geht es ja darum, dass selbst ein banales Gespräch beim Training, was hast du am Wochenende gemacht, da fängt das ja schon an, oder?
Genau so ist es. Also die meisten Fußballer kümmern sich um Fußball, berechtigterweise. Man trainiert zusammen, man kümmert sich um das Spiel, wie gewinnt man oder wie spielt man überhaupt, dass man in die Mannschaft kommt. Aber es gibt ja auch genügend Zeit, um Privatleben zu sprechen. Und da ist es, gibt es schon auch Situationen, wo man zweimal überlegen muss, wie man antwortet. So, wo gehst du in Urlaub hin im Sommer? Mit wem? Und dann kommt man an die Punkte, wo man halt nachdenkt. Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Hm. Oder soll ich etwas vorgaukeln? Und dann wird es anstrengend. Mir war das irgendwann zu anstrengend. Und das hat mich ja alles sehr, sehr beschäftigt.
In der Doku wird ja auch der Fall von Justin Fashanu beleuchtet. Bei ihm, das ja schon auch zu einem Knick in der Karriere geführt hat. Aber dort war es tatsächlich so, dass er auch vom Trainer, das ist ein sehr brutales Beispiel, dann ja wirklich aufs Übelste gegen ihn eingewirkt worden ist. Generell ein Thema, was in der Doku angesprochen wird, der unfassbare Druck unter dem Fußballer, wie du selbst sagst, ja grundsätzlich einfach schon stehen. Also die sollen sich auch ums Fußballspielen kümmern. Es geht jetzt nicht darum, dass das Thema Sexualität da jetzt groß drüber stehen soll. Es geht ja weiter um den Fußball. Aber der Druck allein, der im Fußball ja schon herrscht, der ist ja schon gigantisch. Per Mertesacker hat einen sehr spannenden Satz gesagt, wie ich finde. Er hat gemeint, an manchen Stellen hat der Fußball aber trotzdem einfach nicht verstanden, was wirklich wichtig ist. Wie würdest du diese Aussage interpretieren oder was glaubst du, wie das gemeint war?
Also ich bin natürlich total froh, dass Per sich bereit erklärt hat, auch im Film zu Wort zu kommen. Er hat ja auch nach seiner Karriere gesagt, wie schwer es manchmal für ihn war, wie er mit dem Druck umgegangen ist. Und nach der Karriere ist es oft einfacher, darüber offener zu sprechen, zu sagen, hey, da ist so viel Druck schon auf dem Kessel für jeden einzelnen Spieler, weil man am Wochenende vor Publikum Leistung bringen will. Wenn man dann aber noch ein weiteres Thema hat in seinem Privatleben, was einen belastet, dann ist es halt schwer, mit dem Druck permanent zurechtzukommen. Und deswegen ist das Bemühen ja auch da mit dem Film, was wir versuchen zu sagen, das muss kein Druck mehr sein, es soll kein Druck mehr sein. Die Spieler, die es betrifft, sollen verstehen, dass sie sich trauen können, dass sie zur Normalität übergehen können, um sich dann ausschließlich um Fußball zu kümmern. Mhm. Denn Fußball ist schon schwer genug, mit Publikum, mit Medien dort zu funktionieren. Und das weiß Per genauso wie ich. Und daher bin ich froh, dass er das auch aus der Perspektive beleuchtet hat.
Hin und wieder hört man zu dem Thema auch die Aussage, ja, die Sexualität der Spieler ist egal. Das ist ja so. Die sollen einfach nur Fußball spielen. Was soll mich das Thema Sexualität da jetzt interessieren? Das soll doch gar nicht aufs Podest gehoben werden. Warum ist es in deinen Augen trotzdem wichtig, dass wir jetzt über das Thema sprechen und dass dieser Schritt trotzdem von Spielern gegangen wird?
Ich würde halt widersprechen, dass das Privatleben der Spieler ist nicht egal. Wir können ja fast täglich nachlesen, wie ein Spieler über seine Freundin, über seine Frau oder seine Familie, wie darüber berichtet wird. Menschen interessieren sich für das Leben anderer Menschen, vor allen Dingen prominenter Menschen. Und deswegen brauchen wir gar nicht so tun, als wäre es egal. Die Nachfrage ist da, das Interesse ist da. Es soll halt nur für alle irgendwie gleich sein. Es sollen auch schwule Fußballer in der Lage sein, wenn sie wollen, über ihr Privatleben zu sprechen. Nur bei denen ist immer der Zwischenschritt oder bei uns der Zwischenschritt, man muss erst mal sagen, dass man schwul ist. Und das ist, was viele Leute irritiert. Und dann sagen die, ist doch egal. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ein Spieler einfach mal seinen Freund, über seinen Freund spricht, über seinen Ehemann, sondern es gibt immer diesen Zwischenschritt. Und den finden viele nicht so gut, weil sie sagen, es ist doch eigentlich egal. Aber es ist nicht egal und das wissen wir auch.
Was würdest du jungen Spielern raten, die mit dem Thema Probleme haben, sich vielleicht im Verein unwohl fühlen, in ihrem Umfeld nicht ganz wissen, mit wem können sie drüber sprechen? Sollten sie überhaupt zum Beispiel in einem Jugendverein mit einem Trainer sprechen oder nicht? Wie denkst du darüber?
Was sehr lehrreich für mich war, ist einerseits an andere Menschen zu appellieren, was Toleranz angeht und auch Akzeptanz, aber noch viel bedeutender ist das eigene Selbstwertgefühl. Man muss einfach wissen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist alles in Ordnung. Ich habe mir es nicht ausgesucht und trotzdem fühle ich mich wohl so. Also das hat viel mehr Kraft, wenn man weiß, dass man nichts zu verstecken braucht. Dass man, dass alles in Ordnung mit einem ist, dann können einen Beleidigungen, Beschimpfungen gar nicht so hart treffen. Und am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten, ist das Effektivste. Aber ich verstehe auch, und so war es bei mir, dass das braucht Zeit. Und gleichzeitig hilft es, immer wieder Verbündete zu finden, Leuten, denen man vertraut, die verständnisvoll sind, sich mit denen zusammenzuhören. Je mehr Unterstützer man hat, desto leichter ist es, sich dann weiterzuentwickeln.
Positiv ist, glaube ich, dass gerade in den jüngeren Generationen das Thema ja nochmal mit ein bisschen mehr Offenheit angegangen wird. Deswegen, das kann, glaube ich, schon Hoffnung machen. Was muss aber auch in deinen Augen seitens der Verbände passieren? Wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Okay, die Fans, glaubst du, die sind schon einen Schritt weiter? Die jungen Generationen, die jetzt nachkommen, die wachsen mit dem Thema auch ganz anders auf, als das zum Beispiel bei dir auch dann der Fall war. So, und in der Doku 4 zum Beispiel dann, ja, auch ein Hinweis darauf, also Broschüren und bunte Armbinden, das ist ja ganz nett, um ein Zeichen zu setzen. Wirklich Wirkung hat das aber nicht im Großen und Ganzen, oder?
Ich bin da zurückgehaltener. Ich möchte da nicht die Vereine und Verbände auch noch kritisieren, weil ich andere Erfahrungen gesammelt habe. Die Vereine sind heutzutage sehr, sehr klar und deutlich, wie sie sich positionieren. Manche nehmen sogar am CSD teil. Regenbogensymbole sind eher die Norm als die Ausnahme. Bekenntnisse sind sehr, sehr klar. Es ist jetzt schon so der Punkt, wo Spieler verstehen können, eigentlich kann es keine negativen Konsequenzen seitens Vereine und Verbände mehr geben. Es ist hier sicher. Man muss halt klar damit kommen, dass es immer einzelne Verblendete geben wird, egal wo wir uns aufhalten, die uns beleidigen und beschimpfen werden. Aber Verbände und Vereine, gerade in Deutschland, haben sehr viel gute Arbeit geleistet und die gilt es weiter hervorzuheben, denn mir fällt da nichts Negatives ein und es liegt jetzt an den Einzelnen, ob sie das genauso sehen und sagen, es gibt eigentlich keine Hürde mehr, oder ob sie doch mehr Angst in sich tragen, warum auch immer.
Gerade bei dem Deutschen oder beim DFB ist das, denke ich, auch nochmal ein anderes Thema als dann zum Beispiel auf ganz großer internationaler Ebene. Wenn ich Richtung FIFA oder UEFA schaue, ich denke halt, dass eine Entscheidung, ne, wie zum Beispiel ein Turnier nach Katar zu vergeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass da in irgendeiner Rolle, oder in irgendeiner Art und Weise der Gedanke eine Rolle gespielt hat, was ist eigentlich mit möglichen homosexuellen Spielern. Das, ist vielleicht dann so der nächste Schritt, dass zum Beispiel bei der Vergabe von großen internationalen Turnieren dann auch auf sowas Rücksicht genommen wird.
Das zeigt einfach, wohin sich der Fußball entwickelt hat. Es ist so deutlich offensichtlich, dass es ausschließlich um Profit geht, um Gewinnmaximierung. Da ist jedes Mittel recht. Und gleichzeitig diese Ambivalenz, dass selbst die FIFA oder die UEFA schmücken sich ja auch mit Regenbogensymbolen und sprechen für Vielfalt. Sie sind gegen Diskriminierung. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, noch mal mehr Geld umzusetzen, weil das Turnier in Katar oder in Saudi-Arabien ausgerichtet wird, dann kriegen Sie irgendwie beides hin, glauben Sie. Und es scheint zu funktionieren. Das ist das, warum es Kritik gegeben hat, bei der WM in Katar, weil für mich geht es nicht zusammen. Aber die Verbände wie UEFA und FIFA, die schaffen es doch irgendwie, alles unter einen Hut zu kriegen. Und die Party geht dann weiter. Das ist einfach so, weil der Sport das ein Rieseninteresse nach sich zieht und demnach das Geld von allen Seiten hineinströmt.
kommen langsam dann zum Schluss. Es gibt Berichte über ein mögliches Gruppen-Coming-out im deutschen Profifußball. Ganz grundsätzlich, für wie realistisch hältst du einen solchen sehr großen Schritt?
Ja, so wie es jetzt auch angekündigt wurde, halte ich das für sehr realistisch. Sonst, glaube ich, hätte man das ja auch nicht gesagt. Also da bin ich gespannt, und das ist ja, stand ja auch immer wieder in meinem Raum, dass es vielleicht sinnvoller wäre, es tun sich Spieler zusammen. Ich bin gespannt. Wenn es denn so kommt, wovon ich ausgehe, dann kann es schon nochmal einen großen Einfluss haben, weil man dann nochmal mehr persönliche Geschichten kennenlernt, die wiederum Vorbilder dann sind für andere. Das habe ich persönlich gemerkt, das hat mir sehr gut getan, zu wissen, dass man anderen Menschen dadurch helfen kann. Und wenn es nochmal mehr Spieler machen, aktive Spieler, dann hat es eine große Wirkung. Und ja, da bin ich selbst interessiert, wie es laufen wird. Warten wir ab.
Und als letztes, gib uns gerne noch einen Einblick, wie sehen deine Aufgaben jetzt eigentlich in nächster Zeit zu diesem Thema aus? Also die Doku wird hoffentlich ja auch positives, großes Zeichen setzen. Wie setzt du dich jetzt dafür ein und an welcher Stelle versuchst du bei diesen Herausforderungen mit anzupacken, um Homosexualität im Fußball aus dieser Tabuzone rauszuholen?
Genau, der Film ist eine Möglichkeit, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich freue mich, wenn er dann abrufbar ist. Und ein Buch wird noch erscheinen im März. Ich dachte mir, 10 Jahre nach meinem Karriereende kann ich auch ein Buch schreiben. In der Verbindung, das, was mir wichtig ist im Leben, aber auch im Fußball, was ich erlebt habe, das zusammenzubringen, das bringe ich raus. Und ich habe viel schon erzählt und mache das auch gerne. Und ich bin aber auch sehr, sehr gerne TV-Experte und beschäftige mich dann wieder ganz nur ausschließlich mit Fußball. Aber mir geht's gut, und das bin ich froh, dass ich das 10 Jahre nach dem Coming Out sagen kann.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, Thomas Hitzelsberger, für das Gespräch, für die auch sehr persönlichen Einblicke, das Thema Homosexualität und Fußball. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht zusammengehen soll. Wir haben in unserer nächsten Ausgabe Bravo Sport eine ausführliche Doppelseite zu dem Thema. Da geht es auch um die Doku Das letzte Tabu. Es geht um die wichtigsten Infos, die verschiedenen Geschichten von geouteten Spielern. Das Thema, ja, verdient einfach mehr Präsenz. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass wir heute drüber sprechen konnten. Wenn ihr Gedanken zu dem Thema habt oder euch mit uns und anderen austauschen wollt, dann checkt doch zum Beispiel mal unsere Social Media Kanäle aus. In unserem Heft Bravo Sport erscheint die Geschichte dann am 15. Februar. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann demnächst wieder, wenn es tatsächlich um ein Gruppen-Coming-out im Fußball geht. Bis hierhin, das soll es gewesen sein. Thomas, dir ganz lieben Dank
sehr, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Servus.
Thank you.